Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg?
Mit 9 jungen Persönlichkeiten, die alle Bock drauf hatten, bei meinem Workshop Moderation und Podcastproduktion in Düsseldorf bei den Düsseldorfer Jugendmedientagen dabei zu sein. Mir ist es sehr wichtig, diesen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selber auch mal am Mikro auszuprobieren, gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Das hat jetzt im 3. Jahr Tradition und hier geht's auch schon rein ins erste schöne und spannende Gespräch.
Wir sind hier heute bei den Düsseldorfer Jugendmedientagen. Herzlich willkommen, ich bin Fine.
Ich bin Annika.
Und wir nehmen heute einfach einen Podcast auf. Ich finde es total krass.
Ich finde es auch so crazy. Vor uns stehen einfach 2 Mikros, wir haben beide Kopfhörer auf.
Wir sind das erste Mal jetzt hier in so einem kleinen Mini-Studio. Und wir nehmen heute für euch einen Podcast auf. Wir dachten uns so, okay, worüber können wir gut reden? Und zwar, was machen wir eigentlich? Warum sind wir hier? Wir wissen nicht genau, was wir machen wollen. Und das ist eigentlich so die große Frage, die uns so beschäftigt. Okay, was will man mit seinem Leben so anfangen? Ja. Was studiert man? Was macht man für eine Ausbildung? Was will man machen? Und ja, genau, warum bist du denn heute hier?
Also ich bin heute hier bei den Düsseldorfer Medientagen, weil ich eben auch genau vor dieser Frage stehe. Was will ich aus meinem Leben machen? Mhm. In welche berufliche Richtung soll es für mich gehen? Welchen Beruf will ich ausüben? Und ich besuche momentan die 13. Klasse. Also ich mache dieses Jahr mein Abi. Und muss mir jetzt eben auch überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen, wie soll meine Zukunft aussehen. Und deshalb bin ich eben auch heute hier, um noch ein besseres Gefühl für einen Beruf, gerade in den Medien, zu bekommen.
Ja, und man hat ja auch so viele Möglichkeiten. Also da steht einem ja eigentlich fast alles offen.
Das ist ja einerseits.
Aber irgendwie auch ein bisschen zu viel. Also einerseits ist es ja positiv, dass man so viel machen kann, aber irgendwie ist es auch echt eine pure Überforderung.
Ja, total. Also ich glaube, es gibt ja mittlerweile unfassbar viele Studiengänge, auch unfassbar viele Ausbildungsmöglichkeiten. Und das ist total die Chance. Aber gerade auch mit der Digitalisierung gibt es ja immer mehr Berufe und
ich finde auch gerade so, wenn man sich irgendwie auf Social Media vergleicht, also ich spüre da oft auch total den Druck, wenn ich dann bei LinkedIn sehe, schon 3 Studiengänge abgeschlossen und hier eine Ausbildung, da eine Weiterbildung, da ein Zertifikat, das ist irgendwie schon ein krasser Druck, der auf einem so liegt.
Absolut. Und je mehr sich die Schulzeit eben auch dem Ende zuneigt, umso öfter ist man ja auch mit der Frage, was willst du eigentlich machen?
Deswegen, desto öfter bekommst du auch die Frage.
Genau.
Oma, Opa fragen, was willst du machen?
Genau das. Und auch wenn dein Studium vielleicht zu Ende geht, wie sieht's denn aus? Was willst du denn jetzt eigentlich machen?
Boah. Ja.
Und da fühlt man sich ja eben oft schon sehr, sehr stark unter Druck gesetzt. Man spürt eben diesen Stress. Es stresst einen selbst ja auch.
Total.
Wenn man gar nicht weiß, wo soll's hingehen.
Ja. Hast du denn, also du bist ja jetzt erst 18, du bist noch in der Schule. Hast du denn irgendeinen Tipp? Also wie bist du darauf gekommen, das jetzt hier zu machen? Ich meine, die Düsseldorfer Jugendmedientage sind ja perfekt dafür eigentlich.
Also ich will eigentlich später als Journalistin arbeiten. Das war eigentlich schon seit meiner Kindheit so mein Berufswunsch. Aber trotzdem habe ich immer wieder dran gezweifelt. Und mein Tipp ist eigentlich ausprobieren und nochmal ausprobieren.
Ja.
Also einfach in so viele Berufe wie möglich reinschnuppern, weil woher soll man denn wissen, was mir gefällt?
Gut, dass wir heute einen Podcast machen, würde ich sagen.
Genau, und das gefällt mir.
Ja.
Nee, woher soll ich denn wissen, welchen Beruf ich für den Rest meines Lebens ausüben will, wenn ich niemals in dem Beruf davor gearbeitet habe? Und deswegen auf jeden Fall Praktika machen. Ich habe zum Beispiel ein Praktikum beim Lokalsender in meiner Stadt gemacht, also beim Radio.
Cool.
Und da durfte ich auch total viel mitmachen. Also ich durfte Moderationstexte schreiben, ich durfte bei Interviews mitkommen, ich durfte für Social Media was machen und das hat mir super viel Spaß gemacht und hat mich auch nochmal in meinem Berufswunsch bestätigt und mir gezeigt, genau das möchte ich machen oder sowas in die Richtung möchte ich machen. Und dann habe ich noch ein weiteres Praktikum gemacht. Und zwar bei der Stadtverwaltung, bei mir in der Stadt. Und da habe ich gemerkt, die Aufgaben, die man da macht, sind vielleicht nicht das, was ich jeden Tag machen möchte und nicht das, was mich so interessiert.
Mhm.
Und das kann ich mir eben gar nicht vorstellen. Aber deswegen ist es wichtig, eben in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und verschiedene Sachen auszuprobieren. Um einfach selbst auch zu merken, was liegt mir, was macht mir Spaß? Und da ruhig auch eben selbst die Initiative zu ergreifen und Unternehmen anzuschreiben, ja, ist es möglich, ein Praktikum zu machen.
Ja.
Da kann man ja auch einfach mal eine Initiativbewerbung hinschicken, weil man hat ja nichts zu verlieren. Du studierst ja Marketingmanagement, mittlerweile auch schon im 7. Semester, dual. Also du bist bald fertig.
Ja.
Wie war es denn bei dir? Wie hast du dich für deinen Studiengang entschieden?
Ja, also ich habe das wirklich klassischerweise, ich habe eben nochmal zurückgedacht daran, ich habe Interviews mit Freunden von meinen Eltern geführt. Ich habe, wenn wir Besuch zu Hause hatten, wenn wir auf irgendwelchen Geburtstagen waren, ich habe auch teilweise wirklich mit denen telefoniert und Termine ausgemacht und dann eine Stunde oben in meinem Zimmer mit denen telefoniert und denen einfach Fragen zum Beruf gestellt. Ich habe die gefragt, wie die dahin gekommen sind. Ich habe gefragt, ey, was machen die? Was sind deine Aufgaben? In welchem Team arbeitest du? Erzähl mir was über dein Unternehmen, wo du arbeitest. Und so bin ich dann eigentlich zu Marketing gekommen.
Und jetzt neigt sich dein Studium ja dem Ende zu. Also du schreibst ja bald deine Bachelorarbeit. Was würdest du sagen? Wie blickst du jetzt rückblickend auf deinen Studiengang? Würdest du es nochmal machen? Würdest du es nicht nochmal machen? Wie sieht's aus?
Also es hat mir super viel Spaß gemacht, das Studium. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Richtige Wahl. Ich finde aber trotzdem, dass Marketing immer so eine sehr perfekte Welt zeigt. Also man möchte das Produkt immer sehr, sehr schön darstellen und niemals irgendwelche Fehler zeigen. Und das ist eigentlich, was mich total stört. Und deswegen habe ich irgendwie darüber nachgedacht, irgendwie ein bisschen davon wegzukommen und vielleicht doch lieber Richtung Journalismus zu gehen, weil es so ein bisschen die harte, auch wenn es manchmal die harte Realität ist, aber die Realität zeigen. Und zeigen, okay, wie ist es wirklich und irgendwie Geschichten zu erzählen und ehrliche Geschichten zu erzählen und nicht irgendwas perfekt in der Marketing-Story, im Storytelling-Bereich, wunderschön ausgeklügelt auf das Produkt darzustellen. genau, deswegen wäre ich jetzt noch, würde ich lieber in den Journalismus gehen. Was willst du denn so machen in der Zukunft?
Also ich verstehe deinen Berufswunsch total. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich mich eben auch schon sehr, sehr lange für den Journalismus interessiere und dass mir das auch am Herzen liegt. Also mir geht es vor allem auch darum, vielleicht Politik für Kinder und Jugendliche verständlich aufzubereiten und zu zeigen, ja, Politik ist nicht nur langweilig und trocken, sondern es betrifft euer alltägliches Leben. Denn im Grunde ist ja alles Politik, alles hat irgendeine politische Ebene.
Ja.
Und Journalismus bedeutet ja eben auch einfach Menschen ein Sprachrohr zu geben und da spannende und interessante Geschichten darzustellen, Dinge zu hinterfragen und das trägt einfach auch zur Meinungsbildung bei und ich denke gerade für Kinder und Jugendliche ist sowas super, super wichtig und es wird mir total viel Freude bereiten, da was zu machen. Ja.
Das hat man auf jeden Fall gerade auch schon erzählen gemerkt. Ich habe direkt ein Lächeln in deinem Gesicht gesehen.
Ja.
Was wäre denn so, also du hast ja gerade schon gesagt, okay, Richtung Journalismus mit Kindern, was wäre denn so dein Traumberuf?
Also mein Traumberuf wäre tatsächlich bei Logo zu arbeiten.
Wer sind die Logo-Fans?
Ich denke, das kennen hoffentlich einige von euch. Logo ist eine Kindernachrichtensendung von Kika, also von ZDF und ARD zusammen. Und die hat mich eben schon meine ganze Kindheit über eigentlich begleitet. Es hat mir immer, es hat mir immer viel Freude bereitet, das zu schauen. Deswegen wäre das auf jeden Fall einer meiner Berufswünsche oder einer meiner Traumberufe.
Ja, man sollte an seinen Träumen arbeiten und Ziele verfolgen.
Deswegen
probiert auf jeden Fall so viel es geht aus und versucht auf jeden Fall noch ganz viel mitzunehmen. Das war's mit unserem Teil. Jetzt folgen Berat und Manuela. Die beiden nehmen uns unter anderem mit in ihre musikalischen Gedanken.
There's a place in my mind where I don't have any doubt.
Ah ja, das ist ein Vers, was damals bei einem Projekt, bei dem ich mitgemacht habe, entstanden ist, als ich mich in einer Gruppe ziemlich schlecht gefühlt habe.
Ja, das sind halt Gedanken, die uns irgendwie begleiten, inspirieren, aber auch vollkommen verunsichern können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Berat, aber manchmal habe ich so viele Gedanken und Eindrücke, die ich gar nicht sortieren kann. Und beim Songwriting ist es ja eigentlich das A und O, oder?
Ja, total. Also Gedanken bewegen uns dazu, was schreiben zu wollen, aber gleichzeitig fällt es mir persönlich manchmal ziemlich schwer, was zu schreiben. Hast du schon mal was geschrieben, was Songwriting angeht?
Ich hab mich mal da ran probiert. Meine Anfänge im Schreiben hatte ich einfach, als ich ganz viele Gefühle hatte, die ich irgendwie bearbeiten musste. und dann versucht habe, indem ich sie aufschreibe auf dem Blatt Papier, irgendwie zu bearbeiten und einfach in mich zu gehen. Das hat mir sehr geholfen. Anfangs waren es Gedichte und da mir das Musizieren sehr viel Spaß macht, dachte ich mir, ich versuche es mit der Lyrik einfach, also mit dem Songwriting. Leider habe ich noch keinen ganzen Song schreiben können. Deinen Vers, den wir am Anfang gehört haben, den fand ich richtig cool. Und ich glaube, das ist auch ein Teil deines Songs, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja, genau, das ist ein Lied, was ich damals bei einem Projekt geschrieben habe. Und das ist tatsächlich mein einziges Lied, was vollständig ist. Ist aber auch ein sehr simples Lied, muss man sagen. Du hast gesagt, dass du Texte schon mal geschrieben hast. Hast du die auch komponiert? Also hast du dazu eine passende Komposition gefunden? Oder waren es bis jetzt nur Texte? Das würde mich interessieren.
Also, ich finde das immer schwierig, generell Melodien erstmal zu finden, so für meine Texte, weil dadurch, dass ich aus dieser aus diesen Geschichten sozusagen dann irgendwie rauskommen wollte, habe ich erstens einfach Gedankenfetzen, Eindrücke, Schlagworte aufgeschrieben und so einen ganzen Text habe ich ja noch nicht mal gehabt. Deshalb war es für mich irgendwie erstmal nicht die Priorität mit dem Komponieren, genau, danke, zu beginnen. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also es gibt so viele Möglichkeiten und Menschen, die dir helfen können. Und ich glaube, so einen Anfang zu finden, ist einfach sehr schwierig. Ich wüsste gar nicht, wen ich fragen soll nach Rat. Ich weiß nicht, ob du da jemanden hast, der dir dabei hilft, deine Komposition irgendwie, ne, zusammenzustellen. Und
bei mir war es bis jetzt so, dass ich meine Komposition hauptsächlich selber gefunden habe. Ja, ich kann deine Erfahrungen total nachvollziehen, aber man sagt auch oft, dass Anfangen die Hälfte der ganzen Arbeit ist. Also es ist normal, dass der Anfang immer der schwierigste Teil ist. Bei mir ist es meistens so, dass ich erstmal die Melodie finde. Sagen wir mal, ich liege im Bett und mir geht's schlecht. Mir fällt irgendeine Melodie an.
Dann summt man so vor sich hin, so, was gar keinen Kontext hat, aber so, ja, ich kenne das.
Also,
das ist richtig cool.
Genau. Dann nehme ich das sofort auf und bei dem Vers am Anfang war es auch genauso. Mir ist das so random eingefallen. Ich habe das sofort aufgenommen und dann habe ich dazu passend auf dem Klavier, also in Begleitung eines Klaviers, einen Text geschrieben.
Spielst du Klavier?
Ja, ein bisschen. Ich kann
das
keine
wusste ich gar nicht.
Also ich kann keine Noten lesen.
Ja, das braucht man auch gar nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Schulzeit, so, ne, wo man Noten beigebracht bekommt, so, ja, das ist so. Aber eigentlich, es gibt ja auch Menschen, die einfach vom Hören irgendwie lernen. Das finde ich auch voll beeindruckend, wenn die irgendwas hören und dann einfach sich hinsetzen und das irgendwie nachspielen können, ohne großartig gestört zu werden, ohne Noten zu lesen. Das ist ja auch künstlerische Freiheit irgendwie und sich nicht an Regeln halten zu müssen. Ich glaube, dadurch habe ich die Musik auch so lieben gelernt, persönlich.
Ja, also wirklich völlig beeindruckend, wie Menschen direkt bestimmte Sachen nachspielen können. Diese Menschen haben ein gutes musikalisches Ohr. Ich spiele hauptsächlich Akkorde auf dem Klavier. Einfach so Hintergrundmelodien.
Ja.
Akkorde kennst du, oder?
Ja, kenne ich, ja. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, zurück zur Inspiration zu kommen eigentlich. Wir haben unsere Anfänge in der Musik so ein bisschen gehabt und viele, ja, Gedanken und Emotionen spielen ja mit rein, ob wir uns jetzt als Künstler bezeichnen könnten oder nicht. Darüber kann man sich streiten. Was ich persönlich wichtig finde zu sagen, ist, dass Inspiration in ganz vielen Facetten des Lebens irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und wenn man irgendwie, ja, sich dazu inspiriert fühlt, was Neues anzufangen, sollte man das auch tun.
Total, ja. Übrigens, du hast gesagt, dass du dir nicht sicher bist, ob wir uns als KünstlerInnen definieren können. Also ich würde mich selber schon als Künstler definieren, weil ich denke, dass ich die Kapazitäten dazu habe, so richtige Kunst zu kreieren. Und um ehrlich zu sein, denke ich, dass du das auch kannst. Also ich finde, in dir steckt auf jeden Fall viel Potenzial, viel künstlerisches Potenzial. Was denkst du über dich selber, was das angeht?
Ja, also ich habe mir noch keine richtigen Gedanken darüber gemacht, aber ich denke, das ist auch das Schöne im Leben. Man muss sich nicht wirklich festlegen. Man hat so ein bisschen Zeit. Ich meine, wir sind beide um die 20, wenn ich mich nicht irre. Und da muss man sich auch gar keinen Druck machen. Also so lebe ich mein Leben zurzeit. Ich lasse mich einfach ja auf diesen Flow des Lebens ein. Und ja, ich bin auch echt froh, hier mit so tollen Menschen zu sein. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Und genau.
Danke sehr, es hat mich auch sehr gefreut. Weiter geht es mit Elden und Katharina und bei den beiden wird es sportlich.
Oh.
Viel Spaß.
Und damit kommen wir natürlich zum Sport, wie gerade schon angesprochen. Der Sport ist natürlich ein wichtiger Bestandteil eben in der Gesellschaft. Wenn man sich dann allerdings mal umhört, kommt da vor allem eine Sportart zum Vorschein und das ist nun mal der Fußball. Man muss aber auch sagen, es gibt durchaus auch andere Sportarten, die eben ja so ein bisschen unter dem Radar laufen und über die wollen wir heute vor allem sprechen. Also Ellen, welche Sportart, die unter dem Radar läuft quasi und fasziniert dich denn so und warum ist sie für dich so besonders?
Also meine Sportart, die mich total fasziniert, ist der Dart. Er fasziniert mich so sehr, weil jeder kann diese Sportart machen. Ob du dick, dünn, im Rollstuhl sitzt, irgendeine Behinderung hast. Du kannst allgemein diesen Sport machen, solange du die Scheibe triffst. Und ja, deswegen, das kann jeder machen.
Ja, das klingt voll gut eigentlich so.
Ja, und du kannst es auch eigentlich in sehr vielen Ortschaften spielen, so. In der Kneipe, zu Hause haben auch so viele Leute eigentlich eine Dartscheibe. Ist mir aber auch erst so krass aufgefallen, wo ich selber schon gedartet habe, dass eigentlich so viele Haushalte sowas haben, aber es steht halt nur in der Ecke rum oftmals. Aber man kann daran super spielen. Und ich finde auch, Dart macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man die Regeln versteht und alles. Und ich finde, irgendwann hast du die dran. Also ist jetzt nicht so schwer, da zu verstehen. Deswegen, ja. Besonders ist auch geil, es ist ein totaler Metallsport. So, du kannst dich dabei konzentrieren. Auch ein super Tipp an die Eltern. Man kann mit seinen Kindern da super Mathe mitlernen. Weil durchs Checken muss man rechnen können. Und ja, super Tipp. Checkwege auswendig lernen. Einfach, dann können die Kinder besser Mathe.
Einfach Daten in der Schule als Fach.
Ja, bin ich dafür. Im Sportunterricht bitte einführen.
Sport und Mathe in einem.
Genau. Und was ist denn, Katharina, denn dein begeisterter Sport?
Ja, also bei mir ist das tatsächlich die Formel 1, beziehungsweise einfach auch generell der Motorsport. Dann gibt's ja super vielseitige, verschiedenste Sportrichtung, also sowohl natürlich mit 4 Rädern als auch beispielsweise mit 2 Rädern. Und was mich da immer so fasziniert, ist irgendwie diese Balance zwischen oder das Zusammenspiel von Perfektion und Speed, den man da einfach geht. Also wirklich, die Fahrer fahren da, keine Ahnung, mit 350 und müssen innerhalb von wenigen Sekunden reagieren und einfach so perfekt diese Kurve treffen, damit sie sich nicht in Gefahr bringen und damit sie natürlich auch das Maximum eben aus dem Auto beziehungsweise Motorrad oder whatever eben rausholen können. Und das fasziniert mich irgendwie mega. Und auch irgendwie dieser Adrenalinkick, den man dann immer so kriegt. Also das ist zum Beispiel bei mir, wenn ich das schaue, ich bin dann wirklich voll dabei immer. Und da gibt's natürlich auch noch verschiedene Strategien, die du dann gehen kannst bezüglich der Reifen, Überholtaktiken und sowas alles. Und das ist einfach das, was mich an dem Sport so mega fasziniert. Und deshalb macht das für mich das einfach auch so besonders.
Muss man ja auch sagen, ist, finde ich, ein sehr einzigartiger Sport. So.
Ja, ist auch ein bisschen besonders, also man kann ihn jetzt nicht selber so konkret ausüben, wie zum Beispiel Darten, ne? Also du kannst natürlich Kart fahren, ist aber auch nochmal was komplett anderes, ne, wenn du auf Geschwindigkeiten schaust. Und deswegen ist es auch schwierig, ihn selber auszuüben. Und ich kann es mir manchmal auch schwierig vorstellen, wie man sich wirklich so fühlt, wenn man in so einem Auto sitzt. Aber ja, ich finde es einfach sehr interessant.
Hört sich zumindest sehr, 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 sehr interessant an, deswegen. Ja.
Okay, wir wollen aber nochmal zurück aufs Darten schauen. Wie bist du denn zum Darten überhaupt gekommen? Das würde mich jetzt auch irgendwie mal echt interessieren, muss ich sagen.
Ich bin damals durch meinen Ex-Freund in die Dartszene gekommen, weil er hat selber schon eine etwas kürzere Zeit davor angefangen damit. Und ja, der hat mich dann immer mitgenommen. Ich habe halt immer mit zugeguckt und habe auch in der Kneipe ein paar Pfeile
geworfen und fand das total cool. Hab auch gemerkt, okay, anscheinend ist da eine leichte Begabung vorhanden. Also ich habe zumindest immer den Automaten getroffen und
ja. Das ist schon mal gut.
Ja. Und dann bin ich irgendwann in die Szene ja mit eingesprungen.
Spielst auch jetzt im Verein, ne?
Genau.
Ja.
Seit cool. über 2 Jahren.
Ja, ist doch auch toll.
Da frage ich mich natürlich auch, wie bist du denn zu Formel 1 gekommen bei
ja,
so einem?
Ja, das ist auch die Frage, ne?
So spannend.
Ja, also ich bin tatsächlich ja durch meinen Vater natürlich irgendwie auch so zur Formel 1 gekommen. Der hat das schon immer geschaut und dann bin ich da auch so quasi mit dazugekommen. Und was aber für mich so ein Punkt war, wo ich immer sage, so ja, da habe ich wirklich aktiv angefangen, so die Formel 1 zu verfolgen. Das war Ende 2021. Also alle, die Formel 1 gucken, wissen, dass das ein relativ besonderes Jahr war, weil das ein sehr spannender WM-Kampf eben war. Und am Ende ja auch so ein bisschen kontrovers war, muss man sagen. Es lief dann am Ende halt, wie gesagt, darauf hinaus, dass eben 2 in der letzten Runde beim letzten Rennen die WM gewinnen konnten und das war dann eben sehr spannend und ja, ich war da richtig aufgeregt. Das war so, ich war noch gefühlt, also das war wirklich krass, so eine Aufregung für etwas, was ich eigentlich gar nicht so wirklich kannte. Das ist mir immer so im Kopf geblieben und seitdem ist es einfach, ja, das, was ich immer verfolge und einfach richtig gerne mag. Das ist einfach so.
Ich finde die Geschichte echt cool. Also das ist auch echt toll. So, ich kenne das auch bei mir.
Ja, wenn man einfach sowas hat, was einen einfach fasziniert, das ist irgendwie cool.
Beim Daten war das, ja.
Ja.
Kenne ich das auch.
Für dich auch, ja.
Ja, deswegen. Ja.
Okay, also wir wollen beide noch ein bisschen über unsere, ja, quasi letzte Frage sprechen, für uns beide allerdings natürlich. Also quasi 2 Antworten in einer Frage. Für dich, wie ist denn so die Dart-Situation in Deutschland?
Bis jetzt ist der Dart in Deutschland nicht so furchtbar populär, würde ich jetzt mal behaupten. In England ist das halt gang und gäbe. Da ist es auch normal, dass ein Kind nach dem ersten Teddybär einen Dartpfeil in die Hand bekommt. Also da ist es schon, wird es halt mehr praktiziert, ist halt auch eher ein englischer Sport. Aber wenn man überlegt, Fußball kommt auch ursprünglich aus England,
das schwappt jetzt so über.
Genau.
Über den Kanal, ja.
Deswegen, ja, und man merkt aber, es wird populärer, besonders seit der WM 2023, wo Gabriel Clemens, ein deutscher Dartspieler aus dem Saarland, der ist sehr, sehr weit in der WM gekommen. Leider ist er dann auch ausgeschieden irgendwann. Ich glaube,
war das Halbfinale?
Ich glaube, der ist Vierter, Fünfter irgendwie in der Richtung.
Okay.
Also der ist sehr, sehr weit gekommen. Ich meine, der hat gegen Van Gerven. Was, Van Gerven? Ich weiß gar nicht, gegen wen er noch verloren hat. Tatsächlich.
Aber es war anscheinend knapp.
Ja, er war gut, sagen wir es mal so. Aber ja, der, weiß ich noch, seit der sehr weit gekommen ist, war Dart in Deutschland ein großes Thema. Und wir haben jetzt auch ja 3-4 gute Spieler, wo ich sagen würde, ja, die können es weit bringen.
Die können was reißen.
Genau. Ja.
Ja.
Aber was ich auch sehr schade noch bis jetzt so finde, ist, wir haben Spieler, aber noch keine deutsche Spielerin, die wirklich Chancen auf die WM hat, so. Das finde ich sehr schade, so.
Ja.
Allgemein, Frauen in der Dart-Szene sind noch nicht so da. Es gibt ein paar. Ich kenne auch eine, die hat sogar einen Kalender rausgebracht, so einen Sexy-Time-Kalender mit Dartscheibe gepostet. Ja, aber die ist jetzt auch keine, die was reißt, die ist eher für Ästhetik gut, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich glaube, der Kalender sieht auch nicht schlecht aus, ist auch eine sehr hübsche Frau, keine Frage, aber die reißt vom Daten jetzt nicht so krass viel. Aber ja, wir werden sehen, aber auch allgemein in der Weltmeisterschaft siehst du sehr viele Frauen jetzt auch nicht unbedingt so. Da sind eine Handvoll Frauen bei und ich hoffe, es ändert sich bald, sagen wir es mal so.
Ja.
Wie sieht's denn bei dir aus mit Formel 1?
ja, auch in Deutschland auch mittlerweile eine relativ schwierige Situation, muss man ja sagen. Also wir hatten natürlich in der Vergangenheit einen Sebastian Vettel, einen Michael Schumacher, den bestimmt schon mal jeder gehört hat, aber so aktuell sieht es eher ein bisschen mau aus, muss man sagen, in der Formel-1-Welt, wenn man die deutsche Brille quasi aufsetzt. Da gibt's halt nur aktuell eben einen Fahrer mit Nico Hülkenberg. Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, hat es auch momentan relativ schwierig, muss man sagen. Es gibt dazu, oder was hinzukommt, es gibt eben auch kein Deutschland-Grand Prix, was natürlich auch für Fans, ne, auch eine schwierige Situation darstellt. Ist ja ähnlich wie beim Dart, also ne, das große Dart-Turnier findet ja in England statt, oder? Die Weltmeisterschaft.
Ja, die ist in England, da hast du völlig recht. Im Alexandra Palace, auch genannt Ally Pally. Da ist das schon seit Jahren. Die wollen es immer, die wollen sowas Größerem umziehen, aber wegen Tradition behalten sie es bei.
Ist auch cool. Also ist in der Formel 1 nämlich auch ein Thema tatsächlich. Traditionsreiche Rennstrecken, bin ich auch ein großer Fan von. Und deswegen würde ich mich auch riesig über einen Deutschland Grand Prix freuen, muss ich sagen. So am Nürburgring, Hockenheimring. Ja, das wäre auf jeden Fall echt toll. Du hast auch gerade schon die Frauen angesprochen, Frauen im Motorsport ist auch natürlich irgendwie ja auch ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Momentan keine Frau in der Formel 1, würde man natürlich irgendwie auch auf jeden Fall gerne sehen. Aber wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Aus deutscher Sicht haben wir eine Fahrerin, Sophia Flörsch heißt die. Die ist in der Formel 3, also in der Nachwuchsserie der Formel 1 quasi. Also es gibt Formel 1, Formel 2, Formel 3. Und hat da auf jeden Fall, also ist in einer guten Position, aber wird natürlich auch sehr schwierig sein. Ne? Der Weg in die Formel 1, der ist für alle Fahrer und Fahrerinnen eben einfach sehr schwierig. Genau.
Schwer ist es natürlich auch bei uns, auf die Rennstrecke oder in den Alexandra Palace zu kommen. Deswegen, müssen wir unterschiedliche Kulturen kennenlernen, wenn wir
reisen.
Genau, um unser sportliches Ereignis zu erleben. Deswegen wird jetzt über Kulturen und Reisen von Johanna und Julika gesprochen. Und sie erklären weiter.
Ja, viel Spaß dabei.
Merhaba, bonjour und gute Morgen. Hello, wie wir bei war. Buenos dias. Ja, wir haben ja eben schon gehört, dass Sport eben auch Kulturen zusammenbringt. Und wir haben beide unabhängig voneinander gemerkt, dass uns das Zusammenleben und ja manchmal vielleicht auch der Clash von Kulturen sehr interessiert.
Ja, ich muss auch sagen, wir hatten hier innerhalb des Workshops eine Vorstellungsrunde und ich habe direkt aufgehorcht, als du, Johanna, zum einen Interesse an verschiedenen Kulturen bekundet hast und dann auch erzählt hast, dass du für dein Studium in die Niederlande gezogen bist und auch innerhalb deines Erasmus in Istanbul warst. Und da dachte ich mir direkt, du hast bestimmt auch viele spannende Erfahrungen gemacht, was so das Zusammenkommen von verschiedenen Kulturen angeht. Und die Frage, die mir da direkt eingefallen war, ist, gibt es einen bestimmten Aspekt, der dich an Kulturen und ihrem Zusammenkommen besonders beschäftigt?
Ja, ich denke schon so, dass mit den Zeiten, in denen wir leben und es einfach immer wieder Konflikte gibt, die eben auch internationaler Natur sind und wir einfach immer mehr in einer Welt leben, wo unterschiedliche Kulturen miteinander klarkommen müssen und am besten auch noch bitte friedvoll und in harmonischer Zusammenleben, frage ich mich eben schon, wie wir das managen können, unterschiedliche Kulturen eben friedvoll zusammenleben zu lassen. Aber du warst ja auch ganz viel unterwegs in den letzten Jahren und ich fand es auch total spannend zu hören, dass du eben in Finnland gelebt hast. Genau.
Genau, ich war innerhalb meines Erasmus in Finnland und vorher durfte ich auch schon mal bei einer Gastfamilie in Spanien leben und habe da auch so ein paar Erfahrungen gemacht. Und weil du gerade gesagt hast, es gibt viele Probleme, die auch internationaler Kultur sind, musstest du schon mal lernen, deine eigene Wahrnehmung vielleicht zu hinterfragen, als du in andere Länder gezogen bist, und musstest du erstmal lernen zu verstehen, was andere meinen?
Ich glaube, dieses Lernen zu verstehen ist total natürlich. Also so zu verstehen, was, also allein sprachlich natürlich, aber auch zu verstehen, wie Menschen miteinander agieren, wie vereinbaren wir Treffen, wie weit vor. Also zum Beispiel in der niederländischen Kultur gibt es dieses Klischee, dass man mit Niederländern am besten eben 3 Monate vorher ein Treffen plant, weil sonst ist der Kalender schon voll. genau. Und das ist ja dieses, was auch Erin Meyer in ihrem Buch Culture Map sagt, dass es eben diese 8 Dimensionen gibt im kulturellen Zusammenleben und dass es eben auch Kommunikation ein großes Ding ist oder wie direkt man Dinge sagt. Und da sind die Deutschland und Niederlande zum Glück vielleicht auch sehr nah aneinander. Von daher war mein erster Wechsel von Kulturen gar nicht so stark, aber eben schon dann zu merken, okay, da gibt's Unterschiede, obwohl das von meinem Heimatort vielleicht 3 Stunden entfernt ist hier, ja.
Was war so eine Situation, wo du vielleicht in Istanbul dann gemerkt hast, wow, ich komme vielleicht aus einer, ich weiß nicht, direkteren Umgebung? Gab es dann einen Moment?
Eigentlich nur schöne Momente. Also eigentlich nur Momente, wo ich mir dachte, ach, das ist auch angenehm, wenn jemand einfach mal freundlich ist. Und da ist irgendwie mehr Zeit zum Kennenlernen vielleicht auch und weniger nur dieses effektive Zusammenleben, falls das Sinn ergibt. Also dass man sich irgendwann, ich hole mir ein Getränk da in einem Kiosk und dann merkt der Verkäufer, dass ich aus Deutschland komme und erzählt direkt irgendwie von seinen Cousins, die da auch leben oder ja, erzählt einfach direkt und das ist total wertvoll, ja.
Also so, dass man sich direkt willkommen fühlt, weil Personen auch einfach ein Gespräch mit einem anfangen.
Total.
Ich muss auch sagen, ich komme aus dem Norden Deutschlands, das ist mir auch sehr kühl und dann, ja, das kann ich, da kann ich ja auch nur zustimmen. Als ich nach Spanien gegangen bin, war das auch ähnlich. So dieses, man steht gerade vorm Haus und dann kommt ein Nachbar vorbei und auf einmal verquatscht man sich dann eine halbe Stunde. Wo aus meinem Elternhaus wäre dann vielleicht gewesen, ey, wir haben einen Zeitplan, wir müssen jetzt los.
Ich will dich ja auch nicht aufhalten. Ja, aber würdest du sagen, du hast das auch schon gemerkt, als du einfach nur vom Norden in die Mitte Deutschlands gezogen bist, beziehungsweise in den Westen Deutschlands?
Voll, ja.
Ja,
ja, voll. Ich glaube, dieses gerade auch, man sitzt in der Bahn und auf einmal ist man in ein Gespräch verwickelt, passiert nicht so. Da ist man auf dem Weg irgendwo hin und steigt vielleicht in den Bus und da wird man nicht mal begrüßt oder so.
Ja.
Das ist hier schon deutlich offener, auch viel direkter tatsächlich. Also sagt man ja auch so ein bisschen, dass das so der Pott ist.
Ja.
Ja, fand ich auch interessant. Und dann, als ich nochmal nach Finnland gegangen bin, da waren alle tatsächlich dann nochmal ganz vorsichtig, als sie sich so das erste Mal kennengelernt haben, sind da sehr viele sehr zurückhaltend.
Die Finnen dann, oder?
Genau.
Ja.
Ja. Okay. Auch, ich habe sie nicht als kalt empfunden, das ist ja auch immer so ein Vorurteil. Aber halt zurückhalten und dann erst, wenn man sie kennt, würde ich sagen, können die sehr herzlich sein und sehr warm und auch zuvorkommend. Also ich finde, sehr viele waren sehr hilfsbereit. Und das empfinde ich in Deutschland irgendwie nicht so, aber das sind wahrscheinlich auch viele individuelle Erfahrungen, die man macht.
Definitiv, ja. Ich finde, das ist auch mal diese Illusion, die man hat, dass man eine Person von einer Kultur kennt und dann die Kultur kennt. Das ist ja bei Gott nicht so, aber ja, vielleicht gibt es einem so einen kleinen Sneak Peek auf die Kultur.
Ja, man hat auch irgendwie nur limitierte Kenntnisse dann in dem, was man so als Faktoren ausgesetzt ist dann in einem anderen Kulturkreis. Wo wir gerade Erfahrungen nochmal angesprochen haben, gibt es irgendwas, was dich noch beschäftigt hat, wo du sagst, boah, das ist eine Erfahrung, die wollte ich gerne noch machen in den Ländern, in denen ich dann gelebt habe, in den Niederlanden oder in Istanbul, in der Türkei, die du aber noch vermisst?
Ja, also schon einfach die Türkei als Land ist halt total vielfältig, auch in seiner Geografie, also hat eben ganz viel Meeranschluss, ja, aber eben auch Berge. Und da gibt's einfach noch so viel zu erkunden, was ich gern tun würde und dem auch bestimmt nochmal nachgehen werde. Wie ist das denn bei dir? Was würdest du gern noch erleben?
Da gibt's eine süße Story, weil in Finnland gibt's eine Sportart, also das Eishockey und Hockeyspielen ist sehr, ja, berühmt, sehr populär. Und als ich meinen Flug dorthin gebucht habe, habe ich schon gesehen, dass man zusätzlich zu dem Gepäck auch direkt Eishockey-Equipment quasi für den Flug dazu buchen kann. Und da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, auf jeden Fall Eishockey spielen zu wollen. aber es ist irgendwie zeitlich nie möglich gewesen. Und als ich dann die Zeit hatte, war das Wetter schon so warm, also dann waren wir schon im Juli oder so. Mhm. Da war Eishockey nicht mehr so richtig möglich, auf jeden Fall nicht draußen irgendwie auf natürlichen Eisflächen das zu üben. Und das hätte ich, glaube ich, voll gerne noch gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wer ja auch im Zwiespalt steht zwischen der Fortbewegung auf dem Eis und dem Land, ist unsere mitteilnehmende Sophie. Und unser Workshopleiter Basti und sie werden euch nun mehr darüber erzählen.
Da knüpfen wir jetzt doch gerne an. Schön, mit dir hier im kleinen Studio zu sitzen. Danke, dass du mit dabei bist.
Mich freut's auch sehr. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Wie kommt's denn eigentlich bei dir dazu, dass du aufmerksam geworden bist auf die Jugendmedientage hier in Düsseldorf?
Ja, also bei mir war es so, ich war einfach ganz normal auf Insta. Ne? Und dann gab es da halt einfach so eine Werbung von den Jugendmedientagen und ich dachte mir einfach, warum nicht, ne, da einfach mal mitmachen und habe mich dann nach langem Suchen für das Seminar vom Moderation und Podcast, also habe ich dann ausgesucht und ich finde einfach, man benutzt seine Stimme ja im Alltag immer, in der Schule, jetzt mache ich auch Politik viel. Und generell bei Bewerbungsgesprächen ist es auch einfach wichtig, kompetent zu wirken. Und da sind Sachen wie Kommunikation und Rhetorik einfach essentiell.
Was geht bei dir gerade schulmäßig ab? Also wo bist du da? Was ist dein Status quo?
Also momentan bin ich in der 10. Klasse der internationalen französischen Schule hier in Düsseldorf. Und ich mache dann in der 12. Klasse auch meinen internationalen Abschluss. Genau, meinen internationalen französischen Abschluss.
Das klingt schon nach einer Menge Programm. Jetzt haben wir ja uns überlegt, dass wir über den Sport sprechen, weil der bei uns beiden eine große Rolle im Leben spielt. Und bei dir ist das Eiskunstlaufen.
Ja, genau. Also ich mache nebenbei noch leistungsorientiert Eiskunstlaufen und habe auch eine lange Zeit sehr viele Wettbewerbe gemacht, deutschlandweit. Und mache neben dem Einzel-Eiskunstlaufen auch Synchronlaufen, wo man quasi in so einer Formation noch läuft. Und da machen wir auch auf internationaler Ebene Wettbewerbe jetzt.
Wow, da gibt's viele Punkte, wo ich jetzt anknüpfen kann. Wie bist du denn überhaupt zum Eiskunstlaufen gekommen?
Also es gibt ja oft so Sportarten, wo die Eltern einen erstmal reinschicken, schon mit 3, 4 Jahren. Und das müsste man eigentlich beim Eiskunstlaufen auch so machen. Weil wenn man nicht mit jungen Jahren anfängt, ist es schwer, das leistungsorientiert zu betreiben. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal so Partnertanzen gemacht habe. Und das hat mir dann aber einfach keinen Spaß gemacht mit 3 oder 4. Und ich war dann einfach an einem Tag jetzt zur Weihnachtszeit auch Eislaufen und da habe ich eine Freundin von mir aus der Schule gesehen, die so Training hatte und dann dachte ich, das ist genau, was ich machen möchte und habe ein paar Probestunden genommen und angefangen und mich hochgearbeitet, genau.
Also ich war nur mal so ganz klassisch auf einer Eisfläche, um ein bisschen, ne, Schlittschuh zu laufen. Wie fühlt sich das an, Eiskunstlaufen zu machen und so eine Kür, nennt man es ja, ne, zu absolvieren?
Ja, genau. Ist was ganz anderes als normal laufen. Und man würde denken, ja, Schlittschuhlaufen ist ja nur normal laufen, normal gehen auf dem Eis. Aber da gibt's auch eine ganz andere Technik. Also man gleitet übers Eis und man fühlt sich einfach frei. Man kann schneller laufen. Jetzt so Sportarten wie Eishockey zum Beispiel, das ist ja auch auf dem Eis. Das ist jetzt die schnellste Sportart. Und es ist einfach, man fühlt sich da an nichts gebunden. Und kann einfach vor sich hinfahren und man darf keine Angst haben, irgendwie auch mal hinzufallen bei Sprüngen.
Weil dann ist auch wichtig, wieder aufzustehen, ne? Die Kühe fortzusetzen. Da lässt sich ja sicherlich viel auch aufs Leben generell übertragen, oder? Aus dem Sport heraus?
Auf jeden Fall. Ich hatte am Anfang bei meinen ersten Wettbewerben zum Beispiel das Problem, dass ich einfach Lampenfieber zum Beispiel hatte und meine Knie beispielsweise gezittert haben, bevor ich meine Kühe da absolvieren musste. Und mit der Zeit hat sich das aber wirklich gebessert. Also ich habe einfach verstanden für mich auch, dass man weitermachen muss. Immer wieder aufstehen, einfach Show abziehen und weitermachen, genau.
Welche Rolle spielt die Musik, die begleitende Musik für dich?
die Musik ist ganz wichtig, wie beim Tanzen auch ein Rhythmusgefühl, dass das alles zusammenpasst. Und da muss man, dass das Schwere am Eiskunstlaufen ist, dass man eine Balance finden muss zwischen Konzentration, konzentriert bei den Sprüngen sein und diese Sachen auch sauber zu machen und aber auch musikalisch auf dem Eis zu tanzen.
Jetzt ist es ja so, dass du auch laufend unterwegs bist. Wann ist das Laufen dann noch dazugekommen und aus welchem Grund?
Also jetzt bin ich ja schon in der 10. Klasse und da fängt das Schulleben richtig an, kann man so sagen. Jetzt bald auch eigenständig, selbstständig dann studieren gehen. Und da hat man immer weniger Zeit. So, ich merke gerade jetzt mit den ganzen Prüfungen, die ich jetzt schon geschrieben habe, dass man immer weniger Zeit hat für leistungsorientierten Sport. Und da habe ich immer mehr angefangen, das Laufen für mich zu entdecken. Einfach mal kurz rausgehen, in Bewegung sein und so joggen. Und das ist einfach auch ganz toll. Ich habe auch immer viel Sport nebenbei noch gemacht, weil wenn man Sport auf einem Leistungsniveau macht, muss man ja auch fit sein. Mhm. So Koordinationsübungen, Ausdauer, gerade beim Joggen. Und da fühle ich mich dann auch immer sehr gut dabei. Und du hast auch ja schon erwähnt, jetzt im Laufe des Seminars, dass du auch viel laufen gehst. Was hat denn Laufen für dich für eine Bedeutung?
Ich kann da auf jeden Fall anknüpfen bei dir, bei diesem Freiheitsgefühl. Das hast du eben beim Eiskunstlaufen beschrieben und das geht mir beim Laufen so. Die Schuhe schnüren, braucht nicht viel an Equipment, natürlich entsprechendes Laufoutfit und dann kann es schon losgehen. Das mag ich auch, dass man so ungebunden ist von einem Studio, von einer gewissen Örtlichkeit und da, wo ich bin, kann ich meine Laufklamotten dabei haben und dann auch noch die Gegend erkunden. Das mag ich auch total, wenn ich in unterschiedlichen Städten bin, einfach mal drauf loslaufen und mich dann bewegen können. Also das ist schon super. Ich habe früher Fußball gespielt und da war es ja auch immer damit verbunden, zum Training zu gehen, zu einer festen Zeit. Und jetzt mag ich dieses Unabhängige am Laufen. Und ich kann super Gedanken dabei sortieren, manchmal auch Moderation mir im Kopf zurechtlegen, unterschiedliche Formate für mich noch entwickeln. Das gelingt total gut beim Laufen.
Sehr cool. Du hattest ja auch erwähnt, dass du ja jetzt wegen den Jobs und der Moderation sehr viel reist und immer unterwegs bist, nie an einem festen Ort. Da war das sicherlich für dich auch ein Grund, wieso du Laufen ausgewählt hast.
Absolut. Das lässt sich sehr gut miteinander verbinden und umso mehr genieße ich es trotzdem, wenn ich dann zu Hause in Hamburg bin und da auch mein Fitnessstudio nutzen kann. Dann habe ich natürlich andere Dinge, die ich trainiere. Dann ist eher nochmal Kraftsport, der da eine Rolle spielt. Und so habe ich da auch eine Abwechslung mit drin in meiner Bewegung und in meinem Sport.
Ja, was ich bei dir sehr interessant fand, war, dass du gesagt hast, dass du dich jetzt auch für einen Marathon angemeldet hast.
Oh ja, du erinnerst mich dran.
genau, also ich hatte auch das Ziel, mal einen Marathon zu laufen und da fand ich ganz interessant, was dich dazu gebracht hat, so einen Schritt zu gehen.
Ich habe gespürt, dass ich nochmal ein sportliches Ziel brauche für mein, ich würde jetzt gerne sagen tägliches Training, aber generell für mein Training. Ich bin da jetzt nicht jeden Tag laufend unterwegs. Und dann hat's durch eine Begegnung, durch ein Gespräch mit einem Kumpel, den ich in Köln wieder getroffen habe, der erzählt hat, dass er sich für einen Marathon vorbereitet hat, bei mir nochmal Klick gemacht. Ich habe mich dran erinnert und habe mir dann überlegt, ja, jetzt melde ich mich an, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen, um mich da auch nochmal zu motivieren und etwas dazu zu zwingen, nochmal gezielter zu trainieren. Habe jetzt auch einen Trainer, mit dem ich mich darauf vorbereite, mit dem ich schon mal Personal Training gemacht habe. Und das ist was, ja, was einfach schon eine tolle Energie freisetzt, das zu wissen, dieses Ziel zu haben. 27. April 2025 stehen für mich die 42 Kilometer an, um mich darauf vorzubereiten.
Gibt es irgendwie einen konkreten Trainingsplan? Ich weiß, dass man sich für den Marathon ja konkret gezielt vorbereiten muss mit verschiedenen Trainings, wie auch Krafttraining zum Beispiel, um einen Ausgleich zu haben. Wie läuft das so?
Den bekomme ich jetzt noch bald. Der wird gerade geschrieben und mir dann in einer App hochgeladen. Also den gibt es. Da geht es natürlich dann darum, gewisse Umfänge zu trainieren. Da muss eine gewisse Anzahl an Kilometern in der Woche dann auch absolviert werden von mir. Und sowas wird dann auch alles mit einer Rolle spielen. Ja, da muss ich dann beim nächsten, muss ich dann mal berichten, wenn ich den gelaufen bin.
Auf jeden
Fall. Und ich sehe jetzt gerade, auch um da ganz transparent zu sein hier mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wir haben so eine gewisse Zeit, die wir eingeräumt haben allen, ne? Und ich als Workshopleiter sage, ja, so 5 bis 7 Minuten und guck mal drauf, wo sind wir angekommen?
Die Zeit fliegt.
Die fliegt.
Ja, wenn man gut im Gespräch ist. Aber ich fand es sehr interessant jetzt, diesen Kontrast zwischen Eislaufen und Laufen, weil das zwei Sachen sind, die mir auch sehr am Herzen liegen. Und es ist einfach wichtig, immer sportlich aktiv zu sein.
Und das setzt du um. Du hast mir nämlich eben verraten, heute steht noch Training an.
Genau, immer fit, immer aktiv.
Wünsche ich dir viel Spaß bei und vielen danke Dank für dein Vertrauen, dass du in diesem Workshop mit am Start bist.
Vielen Dank für so eine tolle Opportunity.
Sehr gerne. Da kommt das Internationale wieder durch.
Genau.
Sophie, alles Gute.
Vielen Dank.